Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin, schön, dass du wieder reinhörst und die Belohnung dafür heißt heute Alexander Christiani, denn der ist heute unser Interviewgast und für die wenigen unter euch, ich glaube es sind wirklich wenige bei uns, die ihn noch nicht kennen, für die haben wir ein paar Infos und Fakten natürlich vorbereitet. Alexander ist Marketing- und Verkaufsexperte und wird von der Presse als einer der führenden Köpfe im Marketing und im Vertrieb in Deutschland gezählt. 2001 wurde er zum Trainer des Jahres gewählt und heute ist er auch vor allem bekannt für seine Expertise im Bereich Storytelling im Business. Und genau über dieses Thema unter anderem möchten wir heute mit dir sprechen. Deswegen, Alex, schön, dass du da bist. Ich sage jetzt einfach mal welcome to the show und bist du ready und hast du
Bock? Ja, hallo Robin, ready to go.
Sehr gut. Ja, wir haben vorne eben schon mal ein bisschen Smalltalk haben dürfen. Ich habe Alex schon gesagt, dass ich dieses Thema Storytelling unfassbar spannend finde und ich mich wirklich gefreut habe über die Zusage des Podcasts, weil ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Deutschlandweit gibt es kaum oder wenn überhaupt keinen anderen, der so bekannt ist für die Expertise im Bereich Storytelling wie Alex. Und ich glaube oder ich weiß sogar, dass bei uns in der Community dieses Thema auch viele brennend interessiert. Deswegen freue ich mich, dass wir da heute einsteigen dürfen. Aber bevor wir das machen, vielleicht erzählst du, damit unsere Leute dich noch so ein bisschen kennenlernen können, einfach nochmal ein bisschen was zu deiner Origin Story, also einfach ein bisschen was zu deinem Werdegang und wie du dich dem Thema Marketing und Storytelling überhaupt irgendwie gewidmet hast erst.
Ja, ich glaube, Kommunikation, Robin, das ist für mich ein Lebensthema und eine Lebensaufgabe. Ganz kurz zum Hintergrund. Ich bin in Essen groß geworden, in Essen-Werden, in einer Bergarbeitersiedlung. Meine Eltern hatten ein preiswertes Grundstück kaufen können und mein Vater war Diplom-Ingenieur bei Siemens. Der Einzige in der ganzen Straße, der im weißen Hemd und Anzug zur Arbeit fuhr und morgens von einem Chauffeur abgeholt wurde.
Okay.
Mir war das ehrlich gesagt mit 4 oder 5 Jahren scheißegal. Ich wollte mit den anderen Kiddies spielen, aber ich war so 6 oder 7. Als ich das erste Mal zu hören bekam, meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit dir spielen, weil du bist anders, du bist keiner von uns. Und das war damals eine sehr schwere Zeit für mich. Das ging sogar so, weil ich habe irgendwie gedacht, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Und wenn meine Eltern mich dann rausgeschickt haben, dann bin ich allein Fahrrad fahren gegangen, weil ich gedacht habe, ich will nicht, dass die rausfinden, dass mich die anderen Kinder alle nicht annehmen.
Okay.
Und das ist so gegangen, ich kann ja eine Sache erzählen, dass ich 15 war, Tanzstunde, Essen-Rüttenscheid, Tanzschule Thielemann, da waren immer 20 Jungs und 20 Mädels. Und ich habe immer gewartet, bis die anderen 19 Mädels aufgefordert worden waren, weil die 20. die überblieb, die konnte nicht Nein sagen. und von daher war ich eher sehr introvertiert, sehr schüchtern. Lange Story kurz. Als ich dann Jura studieren wollte, habe ich mein Studium verdienen müssen und habe Versicherungen verkauft, aber in einem anderen Stadtbezirk. Und wenn ich 10-mal geschellt habe, kam ich einmal rein. Und ich weiß, das hört sich für andere Leute sehr komisch an, aber wenn du in deiner Kindheit immer der andere warst, den keiner mochte, und jetzt hast du 10-mal geklingelt und einmal ließen die Leute dich rein, fandst du das ziemlich cool. Also ich jedenfalls. Und so habe ich damals so eine Grundliebe zum Verkauf entdeckt, weil das gab mir auf einmal die Möglichkeit, dass Leute mich reingelassen haben, angehört haben, akzeptiert haben. Und habe mich dann entschieden, bei einem sehr bekannten Verkaufstrainer eine Ausbildung zu machen, um das auch an andere Leute weiterzugeben. Und da war ich der jüngste Trainer in dessen Team. Irgendwie, weil ich da enthusiastisch war, hatte ich aber auch mit die besten Beurteilungen. Dann wurde irgendwann mein Chef krank. Da war ich 26 Jahre alt. Und dann kriegte ich den Anruf, ich habe fast 40 Fieber, es geht um ein Seminar Dialektik für Manager, ich hatte das noch nie gemacht, noch nie gehört, Salzgitter AG, Hauptabteilungsleiter, du musst dahin. Und dann habe ich 2 Tage, das war ein Jesuitenpater, geschulter Trainer, Michael Löhner, dann habe ich dessen Leitfaden mehr oder weniger auswendig gelernt, 2 Tage und 2 Nächte nicht geschlafen und bin dann, musst du dir vorstellen, mit 26 Jahren dunkelster Anzug, dunkelste Krawatte und innerlich auf 7:30 dahin. Und habe natürlich die ganze Nacht nicht geschlafen. Da habe ich morgens noch einen Fehler gemacht. Ich habe einen Tee getrunken mit ein bisschen Zucker drin. Und ich war eine halbe Stunde in dem Seminar drin, als mir so schlecht wurde, weil ich auch nichts gegessen hatte, dass ich merkte, ich muss mich jetzt übergeben.
Okay.
Und ich mache noch schnell eine Übung. Ich sage, hey, jeder fragt mal seinen Nachbarn, wo der herkommt. Und in 3 Minuten machen wir weiter. Habt ihr noch gerade rennen dann raus Richtung Toilette. Okay. Schafft das gar nicht bis zur Toilette, sondern nur bis zum Waschbecken davor. Übergebt mich, habe noch so, weißt du, so die Tränen in den Augen, die Panik, ich gucke mich an, Anzug, habe ich mir die Krawatte voll gemacht, den Anzug voll gemacht, nein, Gott sei Dank, keine Spuren. Ich wische das Zeug aus dem Waschbecken weg, da geht die Tür auf und wenn du so willst, der älteste Teilnehmer, so Mitte 50, schlohweißes Haar, fast 2 Meter groß, kommt rein, sieht mich da stehen, Robin, und ich kann dir bis heute nicht sagen, ob der das durchschaut hat oder ob der nichts bemerkt hat, ich weiß es bis heute nicht. Hm. Aber ich sehe die Situation immer noch, der guckt mich im Moment an, streckt mir dann die Hand entgegen und sagt, Herr Christiani, ganz ehrlich, als ich heute Morgen reinkam und Sie gesehen habe, war mein erster Gedanke, was soll ich von einem jungen Mann lernen über Führung, der maximal 1/2 so alt ist wie ich. Aber als ich jetzt in der ersten halben Stunde gesehen habe, nicht nur wie viel Ahnung Sie haben, sondern wie sie es geschafft haben, dass alle im Raum sie mögen, habe ich mir gedacht, wenn ich das in den nächsten 3 Tagen lernen kann, hat sich das für mich mehr als gelohnt. Und jetzt stell dir bitte meine Kindheit vor, diese Außenseiter. Und ich stehe da und war, bis heute, das glaube ich, war einer der entscheidendsten Momente in meinem Leben überhaupt, ich stehe da und denke, und das ist jetzt das Wichtige, Robin, das waren nicht meine Storys, das war nicht meine Einleitung, das war nicht mein Inhalt, das war auswendig gelernt von meinem Chef. Also ich war noch nicht mal, wenn du so willst, komplett authentisch. Mhm. Und ich sehe aber, Jesuiten geschult, wie er damals war, gute Kommunikation, wenn man es richtig macht, bringt dir nicht nur die Kompetenz rüber, sondern bringt dir auch Wertschätzung rüber. Und ich glaube, das war dieses prägende Erlebnis, dass ich von dem Moment an gesagt habe, ich werde alles lernen, was ich über Kommunikation in diesem Lernen leben kann, weil vielleicht kann ich dann die Kindheit, in der ich so konsequent von einer ganzen Siedlung abgelehnt worden bin, vielleicht kann ich die hinter mir lassen. Und das ist, glaube ich, der Haupttreiber, warum ich heute immer noch nach 30 Jahren sage, es ist mein Hobby, warum ich heute immer noch jedes Jahr 20, 30 Tage in den USA bin, mir weltweit die besten Leute zum Thema Kommunikation anhöre und das dann in Formeln verdichte und das dann im Coaching an meine Kunden weitergebe. Und so ist über die Jahre, wenn du so willst, auch das Thema Storytelling entstanden, weil ich schon vor Jahren erkannt habe, von allen Kommunikationswerkzeugen, und es gibt, jeder Journalist wird dir das bestätigen, es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, über 850 wissenschaftliche Untersuchungen, die alle zum gleichen Ergebnis kommen. Stories über 100.000 Jahre an Lagerfeuern erzählt, sind inzwischen genetisch ins Gehirn einprogrammiert als das Kommunikationswerkzeug, das meiste Interesse weckt, das am klarsten komplexe Sachverhalte schildert und das am besten in unser Langzeitgedächtnis hineingeht. Und dann habe ich mich natürlich irgendwann Pareto-mäßig gefragt, wenn ich andere zum Thema Kommunikation coache, und Stories sind das mit Abstand mächtigste Werkzeug, was Journalisten jeden Tag einsetzen, sonst würden nämlich all ihr Zeugs nicht gelesen. Warum macht das dann im Marketing keiner? Warum nutzt diese Erkenntnisse im Verkauf niemand? Und das hat mir dann auch den Mut gegeben. Ich habe ja, weißt du vielleicht, das Institut für Story Marketing im Jahr 2015 am 1. Januar gegründet.
Ja.
Das war 2 Jahre, bevor die zweitgrößte deutsche Werbeagentur Jung von Matt ihre erste Story-Agentur in Hamburg eröffnet hat. Also ich habe sehr früh auf dieses Thema gesetzt und ich denke völlig zu Recht, denn wenn du dir so Case-Studies anguckst von meinen Kunden, das ist schon mega mächtig, wie die ihren Wettbewerbern mit Stories davonziehen.
Ja, also erstmal super, super bewegende Story, zwischenzeitlich Gänsehaut gehabt. Ich habe ein paar Rückfragen. So, du wirkst auf mich erstmal, auf jeden Fall, wir kennen uns leider nicht privat, zumindest nicht eng, als super authentischer, ehrlicher, sympathischer Mann. Warum hat dich eine ganze Siedlung nicht gemocht?
Ich kann im Nachhinein nur sagen, wenn du dir vorstellst, Anfang der 60er Jahre, essen werden. Das waren diese Krupp, diese Bergarbeitersiedlung. Die anderen Väter gingen morgens im Blaumann zur Arbeit, hatten mehrheitlich keine Autos. Mhm. Und mein Vater, Diplom-Ingenieur, war in der Siedlung der andere.
Okay.
Wir passten einfach vom sozialen Profil. Und der Punkt war, heute im Nachhinein weiß ich, aber da siehst du immer den Unterschied, im Nachhinein weiß ich, das war nicht gegen meine Person gerichtet. Das war auch, dass meine Eltern wenig Kontakt zu den anderen Nachbarn hatten, sondern ihren eigenen Freundeskreis, die Arbeitskollegen von meinem Vater, die zu Besuch kamen und so weiter. Weißt du, im Nachhinein, aber so denke ich, dass oft mit Dingen, erstmal prägt dich was emotional und im Nachhinein durchschaust du, dass du salopp gesagt gar nicht gemeint gewesen bist.
Ja.
Aber dieses, und deswegen auch nochmal das Ding mit der, du kannst ja denken, die meisten Leute, also für mich war auch, als ich angefangen habe zu verkaufen und dann gesehen habe, die anderen Verkäufer, die finden scheiße, dass sie 8-mal irgendwo nicht reinkommen. Ja. Und ich fand so, wo ich 10-mal geschellt habe und habe 2-mal einen Kaffee angeboten bekommen, wie gesagt, im Stadtteil Essen-Bredeney, ich fand das ziemlich cool. Also für mich war das, wenn du so willst, schon fast Balsam.
Ja.
Auf viel Ablehnung. Und ich will auch keinen falschen Eindruck erwecken. Ich hatte durchaus in der Schule auch meine Freunde. Aber da gab es eben auch einen Teil derjenigen, die aus dieser Siedlung stammten. Und da waren wir, ich könnte dir so viel Story dazu mal, zum Beispiel in Essen-Werden, wo ich wohne, hat Aldi den dritten Laden eröffnet.
Okay.
Die Aldi-Brüder sind ja in Essen-Rüttenscheid irgendwie Ende der 50er Jahre gestartet. Und Aldi galt damals als der absolute Billigheimer. Meine Eltern waren da ganz nüchtern. Meine Mutter hat, hört es jetzt komisch an, wenn ich das sage, weil so war es eigentlich gar nicht, die durfte bei Aldi einkaufen. Also mein Vater war damit okay. Mhm. Sondern die anderen Leute in der Nachbarschaft, da war das aber so, nein, wir gehen nicht zum Aldi, sondern wir gehen zum örtlichen Konsum und zum Rewe. Also wir waren da immer schon so mit sonntags im Anzug in der Kirche und die anderen im Pulli. Wir waren halt anders.
Okay. Okay, ja, macht Sinn. Also wenn das irgendwie auch aus Elternhaus zurückzuführen ist und dass man sich da halt, wie es halt oft so ist, irgendwie dann abgrenzt, auch in den folgenden Generationen. Was mich trotzdem irgendwie, oder was ich spannend finde, ist, dass du, obwohl du, was du ja selbst gesagt hast, introvertiert und schüchtern gewesen bist, dir einen Job ausgesucht hast, einen Beruf gewählt hast, erstmal im Vertrieb von Versicherungen, der ja eigentlich, behaupte ich jetzt einfach mal, eher für extrovertierte Menschen besser passt.
Ja, ich würde sagen, weißt du, das war wirklich aus der Not eine Tugend gemacht. Mein Herr Vater war sehr, sehr klar und der hätte mein Studium bezahlen können, hat aber gesagt, hey, wenn du es dir selbst erarbeitest, ist für dein Leben ein mehrfaches Wert. Mhm. Das hat mich damals gefrustet. Im Nachhinein weiß ich, dass er 100% recht hat und bin ihm unendlich dankbar dafür, weil mein Leben hätte eine völlig andere Wendung genommen, wenn ich nicht diese Grundausbildung im Verkauf bekommen hätte. Wenn ich nicht dort, ich habe dann hobbymäßig dort Seminare gegeben für Kollegen, einfach weil ich das Thema spannend fand. Da habe ich dann diesen späteren Coach von mir, den Michael Löhner, diesen Jesuitenschüler kennengelernt, weil der dort die Geschäftsleitung trainiert hat. Dann bin ich später dessen Mitarbeiter geworden. Also das waren schon sehr, sehr prägende Zeiten. Und weißt du, ich sage dir nochmal so ein Beispiel. Ich habe ja Jura studiert, ich habe auch meine beiden Jura-Examen gemacht. Dann bin ich dann mit 23, 24 für die Staatsanwaltschaft irgendwo aufgetreten bei Gericht und dann sagt der gegnerische Anwalt irgendwie zum Richter, ja, haben Sie völlig Unrecht, das ist völlig anders. Da habe ich so innerlich zusammengezuckt und habe gedacht, Moment mal, ich habe da im Verkauf gelernt, man darf nicht gegen das Ego des anderen, weißt du, ich war ein ganz junger Mann, man darf nicht gegen das Ego des anderen argumentieren, man muss Menschen wertschätzen, auch wenn man nachher ihre Meinung sachlich ablehnt. Und ich war wirklich verunsichert, weil als Jurist hast du sowas nie gelernt und dann habe ich geguckt, wie reagiert denn der Richter? Und dann habe ich wirklich da mit meinen 24, 25 gesehen, Mensch, das stimmt ja. Wenn du im Richter über den Mund fährst, dann wendet sich, egal wie recht du hast, im Zweifel wirkt sich das gegen dich und gegen deinen Mandanten aus. Ja. Also ich habe wirklich gelernt, das Verhandeln dort. Und vielleicht auch kurz zu dem weiteren Werdegang. Ich habe dann Praktika gemacht bei einer Kölner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lauter Fischer. Und da habe ich schnell gesehen, wenn man statt vor Gericht zu ziehen, als Prozesshansel, ich sag mal, wirklich mehr verkäuferisch herangehen und sagen, lass uns doch erstmal mit der Gegenseite reden, lass uns den Anwalt mal anrufen vor dem Gerichtstermin. Vielleicht kann man sich ja auch vorher einigen, dass das auch und im für Juristen ziemlich ungewöhnliche Perspektiven waren. Und ich habe mich dann haben mich wirklich Leute eingekauft, auch als Juristen, die gesagt haben, okay, komm, wir haben jetzt internationale Vertragsverhandlungen zu machen, kannst du uns beraten? Hm. Und ich bin dann, wenn du so willst, über langsam aus dieser Juristerei herausgewachsen, habe ich 1988 selbstständig gemacht mit meiner ersten GmbH, Christiani Persönlichkeitsmanagement GmbH.
Okay. Ja, also viele Dinge schon erlebt und man merkt, aus dir spricht irgendwie die Erfahrung. Lass uns, du hast jetzt innerhalb deiner Story schon viele auch Punkte genannt, warum Storytelling so wichtig ist. Lass uns da noch konkreter jetzt werden an der Stelle. Ich glaube, in einem Vortrag, den ich von dir gesehen habe, hast du Platon zitiert, war es, glaube ich. Die die besten Geschichten erzählen, regieren die Welt. Irgendwie so sinngemäß. Warum ist das so? Warum sagst du, sind Storys so wichtig?
Gut, also mehrere Sachen. Ich starte mal mit deinem Platon-Zitat, was der schon vor 2,5 Jahrtausenden knapp gesehen hat. Und du siehst es ja, was wir im Moment für ein Ringen haben. Nimm die Situation in der Bundesrepublik Deutschland, es werden zwei große Storys erzählt. Die eine Story ist mal ganz wertfrei ausgedrückt: Menschen aus anderen Ländern müssen zu uns kommen, weil wir Deutschen werden ein immer kleineres Land. Wir brauchen die Ressourcen ausländischer Mitbürger und so weiter und so fort. Mhm. Also mal ganz überspitzt gesagt, wirklich in dieser Formel, Ausländer sind gut. Und die andere Story, die erzählt wird, die sagt, da sagen Menschen, naja, okay, Ausländer ja, aber kriminelle Flüchtlinge nein. Und sie werden unser Land eher zerstören, als dass die gutwilligen Know-how-Träger, die aus dem Ausland zu uns kommen, uns weiterhelfen können, uns aufzubauen. Ja. Und du siehst, das ist ja wirklich ein Story-War, ja. Der dort ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, der Story-War Tesla gegen den Rest der Welt, da hast du es wieder. Da erzählt jemand eine Geschichte, eine Idee. Also nur, dass du mal siehst, wie mächtig das ist. Ich erzähle vielleicht mal kurz diesen, damit man wirklich mal sieht, was Stories bewegen. Und ich glaube auch, dass viele Agenturen das nicht übersehen. VW ist der Nummer 1 Autohersteller in der Welt, hat zwei Sachen gemacht, die noch nicht mal Mercedes geschafft hat. Nämlich sie haben den ersten wirklichen Volkswagen auf den Markt gebracht, den VW Käfer, der 7,5 Millionen Mal mehr verkauft worden ist als das T-Modell von Ford. Und dann haben sie diesen gigantischen Erfolg mit dem Golf wiederholt und der ist inzwischen noch mehr gebaut worden, 30 Millionen Mal. Und natürlich weiß auch VW, dass sie ein Hybridauto oder ein Elektro-Golf brauchen, den gibt es auch. Und wenn ich in meinen Seminaren frage, wie heißt der eigentlich? Frag 500 Teilnehmer, da sitzen, dann wissen keine fünf, dass das Auto GTE heißt. Mhm. VW hat Millionen in Fernsehwerbung investiert, alle Litfaßsäulen in Deutschland beklebt und der Elektro-Golf mal unter uns marketingmäßig gesehen ist ein Flop. Mhm. Und dann kommt jemand, Elon Musk, an einem Freitagnachmittag und sagt zur Welt, ich mache jetzt einen Volkstesla. Und sagt, ich muss euch aber die Wahrheit sagen, die Fabrik, den zu bauen, die habe ich noch gar nicht. Aber wenn ihr in den nächsten Wochen und Monaten das Auto vorbestellt, dann kann ich den in 2 bis 3 Jahren euch liefern. Und ihr könnt den vorreservieren für $1,000 beziehungsweise in Europa 1,000 Euro. Und innerhalb von 48 Stunden, Robin, dass wir nur mal über die Macht von Storytelling im Marketing reden, innerhalb von 48 Stunden ordern mehr als 250.000 Menschen dieses Auto weltweit. Was? VW hat im ersten Jahr von seiner Karre 40.000 abgesetzt. So, und wenn du jetzt fragst, gehen wir noch tiefer rein, du hast schon Platon zitiert, ich setze noch ein Zitat drauf. Ich habe 2 Jahre darüber nachgedacht. Warum fliegt die Welt auf diesen Elon Musk? Ist das Zufall? Womit hängt das zusammen? Und dann, ich modifiziere dir mal das Zitat, das habe ich in der Bibel gefunden, Johannes 1,1. Ich mache es mal direkt für die Zielgruppe Unternehmer modifiziert. Dort heißt es sinngemäß, im Anfang war die Botschaft und die Botschaft war beim Unternehmer und der Unternehmer war die Botschaft. Okay. Und wenn du dir mal jemanden anschaust wie Klaus Hipp, der seit 45 Jahren sagt, dafür bürge ich mit meinem Namen.
Ja.
Oder wenn du dir jemanden anschaust wie Steve Jobs oder Sir Richard Branson, dann weißt du, deren Slogans hat sich nicht irgendeine Agentur ausgedacht, nachdem sie schon vorher ein vermurkstes Produkt auf den Markt gebracht haben. Sondern da ist es wirklich so, der Unternehmer steht für eine Botschaft, er verkörpert die Botschaft und deswegen haben die Menschen dieses Wahnsinnsvertrauen zu ihm. Und wenn du das siehst, ist saloppig, drehst du immer rum, sagen, in der Bibel steht nicht, am Anfang waren Volkswagen und Passats und eine Botschaft hatten wir keine, aber wir hofften, unsere Agentur würde eine einfallen, damit sie unser Vorstand die nächsten 10 Jahre hinter diesem Slogan verstecken könnte. Ja. Und deswegen, wenn du dir anschaust, der Elon Musk hat, bevor er Tesla gegründet hat, gesagt, das individuelle Transportwesen im 21. Jahrhundert fährt vor die Wand. Wir brauchen Autos, die emissionsfrei sind und die sich autark fortbewegen, damit menschliche Fehler nicht mehr zu Unfällen führen. Und dann hat er 1,5 Milliarden aus seinem PayPal-Vermögen in die Hand genommen, um das in die Tat umzusetzen. Und wenn du einen Konzern hast wie VW, die 10 Jahre auf jeder Bilanzpressekonferenz sich feiern lassen, wir haben 1 Milliarde mehr verdient, und nach 11 Jahren kommen die auf die Idee, die Story von Musk nachzumachen und sagen, wir denken jetzt auch mal an unsere Umwelt, dann kann doch keiner, und da sind wir wieder bei Story Wars, ernsthaft annehmen von den großen Autokonzernen, dass ihre Nachmachstory, die ja auch wieder nur eine andere verkappte Variante ist für deren Sorte von Profitgier, dass sie damit durchkommen.
Ja.
Und wenn du das in der Tiefe siehst, dann siehst du auch, was Platon gemeint hat. Die, die die besten Geschichten erzählen, regieren die Welt. Das, denke ich, ist das Entscheidende. Und das Tolle ist, nimm noch mal einen Klaus Hipp, der tritt ja mit seinem Hipp, mit seiner Babynahrung gegen einen Weltkonzern Nestlé und deren Produkt Alete an.
Ja.
Und in Deutschland ist Hipp mega weit vorn von Nestlé, die Konzernvorsitzende Isabel Guillaume Grabitsch, die kennt niemand in Deutschland, weil die sich auch nicht für ihre Produkte einsetzt. Also von daher ist meine Quintessenz für Unternehmer, erstens, der Chef spricht selbst, zweitens, das Unternehmen erzählt Geschichten und idealerweise, sind wir schon tief im Storytelling drin, baut ein Unternehmen die Geschichte so, das ist auch nochmal ein ganz zentraler Punkt, dass der Kunde der Held ist und das Unternehmen der Mentor. Okay. Ich kann auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Du kannst ja einfach mal Unternehmen, übrigens, das ist, was ich gerade gesagt habe, ist in deutschen Marketing, deutschen Agenturen zu mehr als 90% unbekannt. Ja, wenn Josef Ackermann zu seiner Agentur geht, dann gibt es immer noch die Aufträge von egozentrischen Unternehmern, so nach Motto, zeig mal, wie toll die Deutsche Bank ist. Die Deutsche Bank macht egozentrisches Marketing, die Telekom macht egozentrisches Marketing, Adidas macht egozentrisches Marketing. Der interessante Punkt ist nur, wenn du im Internet dir nur auf Facebook anschaust, wie viele Markenfans hat denn zum Beispiel eine Marke wie Red Bull, die in der Gesamtstory erzählt, hey, wir sind Mentor für deine Adrenalinerlebnisse, du bist ein echter Held, gib Gas. Oder eine Firma wie Nike, wenn du eine Nike-Anzeige liest, da steht dann zum Beispiel, siehst du schwarze Athletenbade, weißer Schuh und dann heißt es darunter, das Wesentliche war immer schon da. Deine Begabung, dein Talent, dein Durchhaltevermögen, jetzt bekommst du von uns den Schuh, der aus deinen Anlagen das meiste macht, Nike, just do it. Oder du denkst an Harley Davidson, eine Firma, die seit Generationen noch nie gesagt hat, wir bauen die besten Motorräder, sondern immer nur sagt, wir haben extrem coole Kunden. Wenn du das zusammennimmst, Red Bull hat 49 Millionen Likes auf Facebook als Markenfans, Nike 30 Millionen und so eine kleine Bude wie Harley Davidson 7,7 Millionen. Zum Vergleich, die Deutsche Bank hat 130.000 Likes auf Facebook und die Telekom hat 90.000. Das sind weniger Likes als Mitarbeiter.
Krass. Ja.
Und jetzt kann ich dir noch eins draufsetzen, dass du siehst, wie krass es ist, ob man die richtigen oder die falschen Stories erzählt. Die Allianz, deren Zahlen ich seit 5 Jahren verfolge, die sich in den letzten 2 Jahren 1 Million Likes in Indien gekauft hat, hat jetzt 1,2 Millionen Likes. Robin, jetzt stell dir mal bitte eins vor, du nimmst die Likes der Allianz und der Deutschen Bank zusammen. Das sind die beiden Geldhäuser, die wahrscheinlich für die Hälfte aller Provisionsansprüche aller deutschen Angestellten gerade stehen müssen. Und die haben zusammen 40 mal weniger Likes als ein österreichischer Zuckerwasserhersteller, dessen Energy-Drink nach Gummibärchen schmeckt.
Ja.
Ja, dann nur mal, dass man die Dimensionen sieht, die dahinter stehen. Und du kannst mir das für Red Bull abrunden. Die haben von Anfang an Storytelling gemacht. Und das Interessante ist, Coca-Cola hätte in den ersten 18 Jahren, von 1982 bis 2000, mit einem Prankenschlag Red Bull zerstören können, wenn sie verstanden hätten, was die gemacht haben. Aber das haben sie nicht. Und als dann irgendwann mal mit Stories das Image so durch war, dass Leute heute Red Bull als Inbegriff und Symbol für ein bisschen Abenteuer-Lifestyle in einer überzivilisierten Welt sehen. Da war es für Coca-Cola zu spät, denn mit ihrer Alternative Monster sind sie ja über Mini-Achtungserfolge nie rausgekommen.
Ja, also ihr merkt, alle, die zuhören, dadurch, dass ich jetzt ganz still werde und einfach nur noch zuhöre und nicht dazwischen grete, wie interessant ich das selbst finde und irgendwie wie powerful Storys sind. Alexander, ich habe auf jeden Fall verstanden, ich meine, das hast du mit vielen, vielen Beispielen jetzt irgendwie bewiesen und erzählt, warum Stories oder was Stories irgendwie für Auswirkungen haben. Was mich auch noch interessiert, was ist für dich, glaubst du, noch essentieller, wie man die Story erzählt oder was inhaltlich die Story ist? Also das Was oder das Wie?
Okay, Robin, also zunächst einmal glaube ich, das siehst du ja schon jeden Abend in der Kneipe, dass in dem Moment, wo Menschen von Nachrichten und Daten und Fakten auf Storytelling generell umswitchen, dass das erst schon mal der erste mächtige Durchbruch ist, weil du hörst es jeden Abend in der Kneipe, da sind ja nicht nur begabte Storyteller und da sind erst recht keine Leute, die das irgendwie trainiert haben, Rhetorik trainiert haben. Trotzdem, die meisten, und übrigens Unterhaltung abends in Kneipen ist zu 90-100% Storytelling. Und in aller Regel hat jeder, der da spricht, die komplette Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Also der erste zentrale Punkt ist zunächst einmal überhaupt in den Story-Modus zu switchen. Mhm. Punkt zwei ist, du hast natürlich recht. Und wenn du dir mal überlegst, 100.000 Jahre Menschheitsgeschichte, die ältesten Sprachen sind vielleicht 5.000 Jahre alt. Und mal ganz ehrlich, bis zum Mittelalter waren die meisten trotzdem Analphabeten. Also wir haben 100.000 Jahre die Erfahrung anderer Menschen immer nur weitergeben können über mündlich gesprochene Stories, wenn du so willst. Und da gab es natürlich jeden Abend am Lagerfeuer einen harten Auswahlmechanismus. Am nächsten Morgen hatten die Menschen in aller Regel noch die coolste Geschichte behalten, vielleicht auch die zweitcoolste, und der Rest war vergessen. Ja. Also natürlich ist auch beim Storytelling wichtig, und das zeigen ja auch gute Journalisten, dass man, wenn man überhaupt erstmal switcht zu Stories, dass man dann, wenn man es richtig gut machen will, auch noch sozusagen sich darin trainiert, die Essenz der Story rüberzubringen. Aber Robin, vielleicht darf ich für deine Zuhörer noch eins tun, was mir sehr am Herzen liegt. Es gibt so zwei, drei Vorurteile über Stories, die leider falsch sind und die ich deswegen gerne knacken würde, damit deine Zuhörer und unsere Zuhörer sich noch schneller und besser in Storytelling reindenken. Ich sag dir die drei Vorurteile. Ein Vorurteil über Stories heißt, dass Leute sagen zu mir, also Alexander, wenn ich in einer extra coolen Branche wäre, wenn ich Diamantenhändler in Amsterdam wäre und würde Juwelen fürs englische Königshaus liefern, dann hätte ich geile Stories. Oder 5-Sterne-Romantikurlaube für Hochzeitspaare auf den Seychellen, hätte ich auch super Stories. Aber sagen die Leute mir, ich bin Versicherungsmakler oder ich bin Metzgermeister. Mit anderen Worten, ich habe ein Business, einen Beruf wie 100.000 andere in Deutschland auch. Was soll ich da interessant erzählen? Erstes Vorurteil. Zweites Vorurteil ist, dass die Leute sagen, okay, wenn ich jetzt Versicherungsmakler bin, aber ich hätte ein wahnsinnig cooles Produkt, ich hätte irgendeinen super Vorteil, irgendetwas, was ich völlig anders machen würde als alle anderen, dann könnte ich mir auch noch vorstellen, dass ich eine Story erzähle. Aber wenn ich das nicht habe und ich habe guten Service, was soll ich denn da bitteschön erzählen? Und das dritte große Vorteil ist, dass Leute sagen, ja Christian, wenn die Leute auf meine Webseite kommen, die wollen 3-4 Bullet Points, die wollen sich in 60 Sekunden informieren und Stories sind einfach zu lang. Mhm. Und meine Antwort darauf ist, was wäre, wenn ich dir eine 60 Sekunden Story erzähle, die ich für einen meiner Kunden oder mit einem meiner Kunden entwickelt habe, die dir direkt beweist, dass all diese Vorurteile wirklich das sind, was ich gesagt habe, nämlich Vorurteile. Ist interessanterweise eine meiner ersten Stories gewesen, die ich, glaube ich, jetzt schon vor 6 oder 7 Jahren für einen Kunden entwickelt habe im Marketing. Geht wie folgt, Robin ist ein Versicherungsmakler. Wenn du auf dessen Webseite kommst, geht dann ein Minuten-Video an und er sagt sinngemäß Folgendes. Herzlich willkommen bei Makler X. Ich stehe gerade in meinem Büro und hinter mir an der Wand, Sie sehen es vielleicht, sind über 300 Leitsordner, um ganz genau zu sein, 352 Stück. Und das sind die Leitsordner mit allen Versicherungsunterlagen meiner 352 Kunden. Mhm. Weil mein Verständnis von gutem Service ist, wenn Ihr Sohn zum Beispiel beim Nachbarn mal versehentlich eine Scheibe einschießen sollte, dass Sie nichts anderes tun, als entspannt zu Ihrem Handy zu greifen, mich anzurufen. Ich greife mir Ihren Ordner, sehe schwarz auf weiß, welchen Versicherungsschutz Sie abgeschlossen haben und dann reguliere ich den Schaden für Sie mit dem jeweiligen Ansprechpartner der Versicherung. Und weil ich das seit über 20 Jahren mache, mit inzwischen über 300 Kunden, habe ich zu den meisten Ansprechpartnern der großen Versicherer so guten Draht aufbauen können, dass wir den Schaden in aller Regel in ein, zwei Telefonaten regulieren, anstatt dass das Ganze in Wochen oder Monate lange Hin- und Herschreibereien und vielleicht sogar irgendwann Worst-Case-Szenario mal in einem Rechtsstreit endet. Wenn das auch Ihr Verständnis von gutem Service ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, in naher Zukunft hier unten rechts den 353. Ordner aufzustellen, den mit Ihren Unterlagen.
Yes.
Kannst du merken?
Ja, definitiv.
So, lass uns nochmal für alle zusammenfassen. Punkt 1, und das ist ein ganz, also erstens, der Mann ist Versicherungsmakler. Der behauptet und verspricht guten Service, aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Die anderen sagen zu gutem Service, wir gehen für den Kunden die Extrameile, das Marketingjargon. Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Der Kunde ist König. Wir haben 5-Sterne-Service. Schau, das sind alles Behauptungen und Beteuerungen im Marketing, die du an jeder Ecke liest und die deswegen zu Recht niemand mehr glaubt. Wenn aber einer, und wir haben die Geschichte gemessen, ich glaube, die dauert bei ihm 72 Sekunden, wenn jemand aber in einer Minute an einem Beispiel demonstriert, dass er eine Struktur hat, wie er diesen Service tatsächlich leben und für seine Kunden liefern kann, dann hat er den entscheidenden Glaubwürdigkeitsvorteil und die Leute sagen, na klar, leuchtet mir ein, da gehe ich hin. Also das war mir nochmal wichtig und das, dann siehst du auch gute Geschichten, wie jetzt hier in dem Beispiel. Die haben eben nichts damit zu tun, dass jemand Juwelen ans Königshaus liefert. Oder du, ich habe Kunden, ich habe eine Bäckerei, Stefanie Steinleitner und ihr Mann Markus in Straubing. Für die haben wir eine Story gemacht, Brot, und das backen die wirklich so wie zu Großmutters Zeiten. Mit den 4 Zutaten, die man damals hatte, unter Verzicht auf 200 Chemikalien, die nach dem deutschen Brotgesetz inzwischen erlaubt sind. Die hat eine Bäckerei übernommen vor 3 oder 4 Jahren, nicht darf und will und werde keine genauen Zahlen sagen, aber mit einigen 100.000 Euro Minus. Die liegen jetzt deutlich weiter im Plus. Die sind im Fernsehen gewesen. Die sind zur Nummer 2 Bäckerei in Deutschland, zur Nummer 1 Bäckerei in Bayern gewählt worden. Die liefern ihr Großmutters Brot inzwischen an den Fernsehkoch, den Johann Lafer heißt er, glaube ich, liefern den dahin. Also wenn du siehst, und die haben auch anderes normales Brot, aber nur mit dieser einen Brotstory, und deine Zuhörer können ja einfach mal spaßeshalber die googeln. Also ich will nur sagen, du kannst Bäcker sein, du kannst Versicherungsvertreter sein. Storytelling ist für mich, jeder Journalist wird dir das sagen, jeder Journalist wird sagen, Alex, was erzählst du? Was du sagst, ist alles selbstverständlich. Und ich sage ja, in eurer Journalistenwelt ja, in der Marketingwelt leider noch nicht.
Ja.
Und du hast mich nach einer weiteren Erkenntnis gefragt, so nach dem Motto, was über Storytelling hinausgeht, was ich vielleicht jungen Unternehmern Mitte 20 mit auf den Weg geben kann. Und kann ganz ehrlich sagen, wenn mir einer, ich habe sicher 20 Jahre gebraucht, bis Mitte 40 und viel Weiterbildung in USA, bis ich eins verstanden hatte. Und wenn das einer im deutschen Marketing kapiert, und das ist das, was ich auch in meinen Coachings sage, wenn jemand mit Stories Marktführer werden will, dann brauchst du ein Marketer-Mindset. Und lass mich das ganz kurz zusammenfassen, was ich damit meine. Deutschland ist für mich weltweit, und zwar mit riesigem Abstand, das absolute Marketing-Paradies.
Okay.
Und ich sage zu meinen Kunden, wer das kapiert hat, an dem Tag, wo du dieser Einsicht als deutscher Unternehmer Taten folgen lässt, beginnt dein Erfolg. Was meine ich damit? Und für mich hat das mit etwas, ist das kulturell bedingt. Wenn du in Deutschland schaust, die großen Unternehmen, Procter & Gamble und Siemens und Mercedes, die also alle internationale Marketingstandards kennen, die setzen Zeit und Geld für ihr Marketing ein. Aus meiner Sicht, die Storys sind oft nicht so gut, wie sie sein könnten, aber sie investieren wenigstens Zeit und Geld. In Deutschland, wenn du dir Freiberufler und Selbstständige anschaust und Mittelständler im Vergleich zu den USA, dann fliegt dir die Mütze weg. 90% aller Mittelständler investieren weniger als einen Tag pro Woche in ihr Marketing. Obwohl sie alle Peter Drucker gelesen haben, der gesagt hat, es gibt 2 unternehmerische Hauptaufgaben. Erstens, hochwertige Produkte herzustellen und zweitens, die Kunden zu finden, die diese Produkte brauchen.
Ja.
In Deutschland Marketingbudgets, ich kann dir mal Zahlen nennen, mach mal ein Beispiel. Ich habe einen Zahnarzt, der macht 1,3 Millionen Euro Umsatz, hat 300.000 Euro Praxiskosten, verdient 1 Million. und wir reden über ein Konzept, für das er hätte 50.000 Euro ausgeben sollen, und der Mann hat wahnsinnig Magenschmerzen, ob er das tut. Dann sage ich zu dem, wissen Sie was, Sie sehen nicht, dass Sie in einem Marketingparadies leben. Dann habe ich ihm die Webseite aufgerufen, können deine Zuhörer ja auch mal anschauen. Es gibt in Düsseldorf eine Zahnarztpraxis, die heißt 360 Grad Zahn. Mhm. Habe ich nicht beraten, ist ein Kunde vom Freund von mir. Die geben 50.000 Euro im Monat für ihr Marketing aus. Ja. Die sind innerhalb von 3 Jahren von 0 auf Nummer 1 Praxis in Düsseldorf geworden, beschäftigen inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter. Ist wirklich so, Robin, wenn ich diese Story oder ähnliche Stories in USA erzähle, dann sagen mir dort die Leute, die sind fassungslos und die sagen, Alex, ich glaube, ich lerne Deutsch, das geht ja gar nicht, dass es bei euch so einfach ist, an die Spitze zu kommen. Und das ist hier meine nächste Botschaft, ja. Wenn du also hingehst und du machst erstens Storytelling und du verpflichtest dich, und wenn es nur 2 Stunden in der Woche sind und meinetwegen halber Tag ist, einen halben Tag konsequent an deinem Marketing zu arbeiten, minimale Budgets einsetzt auf Facebook oder sonst wo, um deine Stories zu verbreiten, dann kannst du in Deutschland so lässig auf einer Überholspur an allen anderen kein Geld, keine Zeit, keine Ahnung Marketern oder Unternehmern vorbeiziehen, dass es eine wahre Freude ist. Und dieser Punkt, ich hab lange darüber nachgedacht, warum das in Deutschland so ist, und ich kann dir nur sagen, was meine Deutung ist. Weißt du, was uns im deutschen Mittelstand immer noch schadet? Mhm. Es gibt aus dem Jahr, ist 1887, haben die Engländer entschieden, weil damals die Deutschen wirklich viel Scheißqualität geliefert haben, dass deutsche Ware gekennzeichnet werden muss mit dem Stempel Made in Germany. Und dann sind erstmal die deutschen Exporte total runtergegangen, weil deutsche Qualität wirklich scheiße war. Dann haben die Deutschen ihre Lektion gelernt. Und wir haben eine Kultur hinter uns von fast 100 Jahren, deswegen sind wir Exportweltmeister geworden, deswegen haben wir die meisten geheimen Weltmarktführer. Deutsche Ingenieure waren immer schon cool, die haben sehr coole Technik ausgetüftelt. Und dieses kleine Schild Made in Germany hat über Jahrzehnte dazu geführt, dass wir in der Welt angesehen waren für gute Qualität. Und deswegen steckt in unseren Köpfen, das ist meine Deutung, immer noch dieses Grundprinzip, wenn meine Produkte richtig gut und hochwertig sind, okay, dann werd ich auch schon die notwendigen Käufer finden. Ja. Und das gilt eben im 21. Jahrhundert mit sozialen Medien, mit Infoflut und Infolawine. Das gilt heute nicht mehr, und ich kann das für deine Zuhörer, für unsere Zuhörer in einem Satz zusammenfassen. Menschen lieben Klarheit und hassen Verwirrung. Und deswegen kaufen sie nicht das beste Produkt, sondern ein gutes Produkt, das sie schnell verstehen. Ja. Und deswegen verlieren gerade Unternehmer mit hochwertigen Produkten, die oft etwas komplexer sind, wo man einfach mehr Verständnis braucht, um das Qualitätsplus nachvollziehen zu können, deswegen verlieren Unternehmer mit hochwertigen Produkten täglich gegen schlechtere Mitbewerber, die lauter schreien am Markt. Und da kann ich denen nur zurufen, für alle die, die ein hochwertiges Produkt haben, ist Storytelling die ideale Kommunikationsform, aus einem einfachen Grund. Stories machen Dinge extrem schnell klar. Und deswegen sage ich auch Menschen, wenn du ein unterdurchschnittliches Produkt hast und du willst kein besseres Produkt entwickeln oder kannst kein besseres Produkt entwickeln, dann musst du zum Verpackungskünstler gehen, der dir eine wertige Verpackung gibt, damit das Produkt emotional insgesamt besser ankommt. Aber wenn du ein hochwertiges Produkt hast und guckst dir dann irgendwelche Laber-Webseiten an dazu, wo der Kunde verwirrt wird, dann gilt eben die alte Botschaft, du musst es extrem verdichten und prägnant machen. Und das ist das, wofür ich für meine Kunden einige Formeln im Storytelling entwickelt habe.
Super, super viel. Wie gesagt, ihr merkt es, ich gehe da kaum dazwischen, weil ich das super, super spannend finde und hier einiges mitschreibe auch. Alex, wenn jetzt zu dir jemand kommt, ein potenzieller Kunde, und sagt, hey Alex, ich brauche irgendwie dich für unser Story-Marketing, wir wollen irgendwie eine mega coole Markengeschichte entwickeln, was sind so die ersten Parameter, die du dir anschaust, oder was sind so die ersten initialen Dinge, die du tust, wenn so ein potenzieller Kunde zu dir kommt?
Okay, du, es gibt verschiedene Formate. Also was ich insgesamt mache, dass ich dem Kunden sage, und das ist auch nochmal wichtig, es gibt ja inzwischen auch in Deutschland einige Angebote zum Storytelling, und viele, die da etwas anbieten heute im Marketing, die sind auch in der Tat gute Storyteller, und die kommen in aller Regel mit einem Ansatz aus Hollywood. Die wissen also, wie man eine gute Story erzählt und wie man gute Story-Drama macht. Das Problem ist nur, und das ist der zentrale Unterschied aus meiner Sicht zwischen Hollywood und, wenn du so willst, Wall Street und Unternehmertum, wenn du Steven Spielberg bist und sitzt an deinem Schreibtisch und willst den weißen Hai schreiben, dann musst du irgendwie Ideen haben, ist der weiße Hai ein ethisch-moralischer Hai, der frisst nur böse Menschen, oder ist der gierig und frisst jeden wahllos? Mit anderen Worten, du musst ganz viele Ideen haben, und deswegen sind diese Hollywood-Skripte alle gute Ideenskripte. Wenn du aber Marketer bist, hast du in aller Regel, selbst wenn ein Unternehmen erst 3, 4, 5 Jahre alt ist, hast du eine Webseite, du hast 4 Landingpages, du hast 3 Produkte, du hast 8 Flyer, du hast 17 Blogartikel. Mit anderen Worten, du brauchst nicht zu den 60 Seiten, die du schon hast, die 61. Seite mit einer neuen Story, sondern die Aufgabe ist, deine Gesamtstory so zu verdichten, dass du eine kristallklare Botschaft hast in einer prägnanten Geschichte. Und wenn du an Steve Jobs denkst, als der zu Apple zurückgekommen ist, in den ersten 8 Wochen hat er ja vorher bei Pixar Storytelling gelernt. Die Kampagne, die er damals in den ersten 8 Wochen nach seiner Rückkehr gemacht hat, 1998, die kennen wir heute noch 20 Jahre später, weil sie so prägnant war. Die hat nämlich die Überschrift Think Different. Mhm. Und wenn du dich fragst, was hat denn Apple in den letzten 7 Jahren unter Tim Cook gemacht, dann merkst du, dass dir höchstwahrscheinlich nichts einfällt. Mir jedenfalls nicht, ja, an Apple-Kampagnen, weil die nicht mehr die Prägnanz von früher haben. Und wenn du an die Bild-Zeitung denkst, an solche Überschriften wie Wir sind Papst oder Bum Bum Boris, überleg mal, ich erkenne heute noch, das ist jetzt an die 40 Jahre her, oder was ist denn, 30 Jahre her, über 30 Jahre her, seit Boris in Wimbledon gewonnen hat das erste Mal, und ich weiß noch die Headline, wie viele Jahre ist der Ratzinger schon Papst, ja, oder inzwischen nicht mehr Papst, und wenn du halt Deutschland fragst, wisst ihr noch, damals, Wir sind Papst, sagen alle, ja klar, war die Headline in der Bild-Zeitung. Also diese Fähigkeit, Dinge prägnant zu machen, du kannst auch zum Beispiel UPS nehmen, when it absolutely positively has to be there overnight. Also Unternehmen, die es schaffen, extrem zu verdichten, wofür sie stehen, die haben eben einen riesen Kommunikationsvorteil. Und was ich mit meinen Kunden tue, es gibt 5 Elemente von großen Geschichten. So nach Motto, ein Held hat ein Problem, trifft einen Mentor, bekommt einen Plan und geht auf die Reise. Und ich habe insgesamt für jede dieser 5 Elemente habe ich 3 Filter entwickelt, durch die wir die gesamte bisherige Marketingkommunikation des Kunden durchfiltern, sodass wir anschließend alle Highlights dazu haben, sozusagen die Golden Nuggets in der Marketingasche haben und die dann in eine Geschichte komprimieren.
Ja, super spannend auch wieder. Alex, ich würde gerne mit dir ein Spiel spielen. Da war jetzt so viel Content dabei, dass wir, glaube ich, mehrfach irgendwie auf Pause drücken müssten und zurückspulen müssen. Die Empfehlung auf jeden Fall an der Stelle. Lass uns jetzt gegen Ende des Podcasts auch noch mal ein bisschen mehr in Richtung privaten Mensch Alexander Christiani wissen und erfahren. Und wir würden gerne, ich weiß nicht, ob das jetzt möglich ist, weil du bist gerade, glaube ich, über dein Handy bei Skype zugeschaltet, würden wir gerne mal in dein WhatsApp quasi gucken und lunzen dürfen. Und zwar spielen wir gerne bei uns hier in der Show das Spiel Inside Your WhatsApp. Heißt, wenn wir Bestseller-Autoren bei uns in der Show haben und spielen wir gerne irgendwie die Show, wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buches wäre? Vielleicht können wir das in deinem Fall irgendwie ummünzen und sagen, wie würde der Titel einer nächsten Story heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel davon wäre?
Also ich lese aber gerade tatsächlich die letzte WhatsApp-Nachricht vor, die stammt von einem Kunden von mir, Dieter Hombo, ich kann ich auch nur allen sagen, der hat es ist Versicherungsmakler, die Firma Magistrato ist ein sehr, sehr erfolgreicher Story-Umsetzer und der schreibt, hat mir erst geschrieben, Alex, fetten Glückwunsch, ich hatte ihm zu irgendeiner coolen Sache gratuliert und dann schreibt er, und lob mich nicht so über den grünen Klee, so gut bin ich echt nicht, und dann schreibt er irgendwie, aber dafür bist du ein Megatyp, weiter so, und dann schreibe ich, das ist jetzt meine letzte WhatsApp, hallo Dieter, ich denke, meine Wertschätzung für dein Storytelling ist absolut berechtigt. Danke für dein Lob. Und ich würde einen Buchtitel machen aus dem, dass ich hingehe und sage, wir sind alle geborene Storyteller. Ja, cool. Und nach dem Motto, entdecke den Storyteller in dir, salopp, der du abends in der Kneipe bist, und setze ihn jeden Tag in deinem Businessleben frei. und du wirst auf der Überholspur alle Mitbewerber überholen, die bei langweiligem klassischen Marketing bleiben. In der Richtung wäre der Arbeitstitel, so nach Motto, entdecke den Storyteller in dir und geh mit deinem Marketing mit authentischen, wahren und klaren Geschichten auf die Überholspur.
Ja, finde ich super cool. Entdecke den Storyteller in dir ist ein, wie ich finde, super spruchreifer
Buchtitel. Was siehst du da von der Kreativität? Man kann von fast allem. Also das war jetzt der letzte WhatsApp.
Ja, perfekt. Hast du Bock auf paar Entweder-Oder-Fragen? Ich hau dir irgendwie 3-4 Begriffe um die Ohren und du musst intuitiv dich für eins von beiden entscheiden. Coaching oder Keynote-Speak, also Speech machen.
Wow, da möchte ich, weiß so gerne, ich mir an die Spielregeln halte, aber da würde ich mir deswegen wirklich eine Ausnahme erbitten, weil ich kenne viele Leute, die entweder super Coaches sind oder super Keynote-Speaker sind. Und aus meinem Erleben, ich habe 30 Jahre zugebracht, in beidem richtig gut zu werden, weil mich beides sehr fasziniert. Aber wenn ich eins nehmen müsste, Robin, kann ich dir klar sagen, würde ich Coaching nehmen, aus dem einfachen Grund, weil ich da die Menschen über eine längere Zeit begleite und dann zu sehen, so nach dem Motto, wie die nach und nach über sich hinauswachsen.
Okay.
Und dann wirklich, wo Leute Wahnsinnserfolge haben, wo ich also weiß, vor 1 oder 2 Jahren waren die noch schüchtern und heute stehen die irgendwo auf Bühnen, international, David Wenger, der Ingenieur, Büro leitet, heute in der ganzen Welt Vorträge hält. Wenn du den vor 3 Jahren bei mir erstmal auf dem Kongress gesehen hättest, der hatte Lampenfieber hoch 1000. Das sind auf Dauer Sachen, die mir noch mehr geben als coolste Keynotes mit irgendwelchen Standing Ovations.
Okay, cool, dann halten wir mal Coaching fest. Welche Story hörst du lieber oder hast du lieber, Harry Potter oder Herr der Ringe?
Ah, auch schwer, ich bin bei Herr der Ringe.
Okay. Wo konsumierst du lieber Stories? Über, sag ich mal, Buch oder über einen Film?
Also de facto in meinem Leben, wenn ich jetzt so gucke, in Anführungszeichen Freizeit, da gehen sicher 95% meiner Zeit in Bücher, wobei da auch viel, viel Fachliteratur drin ist. Mhm. Das so als erste Antwort, wenn es rein um eine Story geht, denke ich, kann der Film die natürlich noch besser transportieren.
Okay. Urlaub machen oder arbeiten, wenn du dich entscheiden dürftest für den Rest des Lebens.
Ich habe wirklich ein Talent, Sachen zu... also mein Ding ist definitiv arbeiten, aber auch da muss ein Nachsatz von mir kommen. Ich hab noch nie meine Stunden aufgeschrieben oder sonst was. Ich habe dir wirklich gesagt, mein Lebensthema ist Kommunikation. Ich glaube, wegen dieses einen Kindheitserlebnisses, was ich auch geschildert habe, weil ich damit ganz viel verbinde, dass man über bessere Kommunikation seine Persönlichkeit weiterentwickeln kann und so weiter. Und so mache ich es auch im Urlaub. Also ich bin auch wenn ich Urlaub habe, immer mit 10 Büchern in den Bergen oder am Strand oder egal wo. Mhm. Aber ich würde mich definitiv eher für Arbeit entscheiden.
Okay. Cool, habe ich irgendwie auch nichts anderes von dir erwartet. Irgendwie. Okay. Ganz zum Abschluss, Alex, würde ich gerne von dir so ein Lebensmantra hören. Irgendwas, was, ich weiß nicht, hast du Tattoos?
Nee.
Also irgendwas, was tattoo-reif zumindest wäre. Vielleicht ein Satz, der dich ein Leben lang schon begleitet oder zumindest eine lange Zeit.
Also, es gibt... Es gibt vom Begründer des Stoizismus, dem Sklaven Zenon, gibt es so einen, als der gestorben war, haben sie auf seinen Grabstein geschrieben, sein Leben war seiner Lehre gleich. Okay. Ich bin mir sehr sicher, dass das niemand auf meinen Grabstein schreiben wird, weil ich deutlich hinter meinen Ansprüchen da zurückbleibe, aber es ändert nichts daran, dass das für mich ein sehr inspirierendes Lebensmotto ist. Punkt.
Aber ich finde das super schön, weil, also so wie ich das interpretiere, sein Leben war seiner Lehre gleich, ist so ein bisschen, es gibt ja auch die wenigsten, die den Weg wirklich gehen, den sie predigen, und dahin zieht das ja, glaube ich,
genau,
oder?
Genau, dahin zieht das, und da habe ich aber, glaube ich, ein gutes Gefühl, auch wenn jemand zu uns im Story-Coaching kommt und will irgendwelche Webseiten des Instituts sehen oder will irgendwelche Kampagnen von uns sehen, Und das, glaube ich, macht auch bei unseren Kunden diesen großen Fan-Status aus. Viele, viele Kunden, auch inzwischen, ich habe zwei Söhne, die mit mir im Unternehmen sind, und das merkt man einfach bei uns allen dreien. Wir reden über die Sachen, die wir selber machen, und wir empfehlen nicht irgendwelche Checklisten für Webseiten, die dann auf unseren eigenen Webseiten nicht eingehalten werden.
Ja, ja.
Also insofern, denke ich, sind wir schon in der Richtung unterwegs, wobei ich glaube, man bleibt immer hinter dem zurück. Ich hätte, Robins, übrigens noch eine letzte Einladung, weil mir geht natürlich jetzt so zum Schluss durch den Kopf, wie unglaublich viel mehr könnte ich noch deinen Zuhörern mitgeben, aber vielleicht eine Info, und vielleicht kannst du es irgendwo einbauen. Ganz spontan, ich mache typischerweise zweimal im Monat ein Webinar, mache die auch immer live, so mit rund 1000 Teilnehmern, wo ich anderthalb Stunden tief ins Coaching reingehe für Menschen, die ein erstes Mal Storytelling kennenlernen wollen. Und wir haben oft nachher ein oder zwei Stunden Live-Diskussion mit Tipps zu verschiedenen Branchen, wie man es am besten umsetzt, mit Fragen, was soll ich auf meiner Webseite machen. Also wenn es den einen oder anderen Zuhörer interessiert, vielleicht kannst du da irgendwo noch einen Link zu unserem Institut oder sonst was hingeben, nachher ganz formlos, sodass jemand, der mal anderthalb Stunden strukturiert, auch begleitet durch ein Workbook und PowerPoints, mehr dazu lernen will, dass der einfach die Chance hat, sich das Thema noch mehr zu erarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, damit da niemand verloren geht. Und ich nehme es mir auch vor, da am Start zu sein.
Ja, sehr gern.
Und ja, wie gesagt, das machen wir einfach im Nachgang. Du gibst mir die URL durch. Ich packe das in die Shownotes. Was wollen wir noch verlinken? Wo kriegt man noch mehr Infos? Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
Du, am einfachsten Institut für Story Marketing. Mhm. Da auf der Webseite. Ich habe noch eine andere Webseite, Christiani Consulting in der Schweiz. Aber typischerweise, wer einfach meinen Namen eingibt, dazu habe ich, glaube ich, genug und lange genug Storys erzählt, sollte mich ziemlich weit vorn finden mit einer ganzen Reihe von Kontaktmöglichkeiten.
Okay, cool. Dann packen wir einmal irgendwie den Link zum Webinar rein.
Institut für Storymarketing dahin, genau.
Genau, plus die ganzen Websites und andere Sachen.
Cool.
Alex, ich verneige mich stellvertretend für die Community. Es war eine super Folge mit massivem Content. Das hat mich echt gefreut. Ich hoffe, dass wir so im Kosmos rund um die Entrepreneur University öfter von dir hören werden. Ich bin aber auch davon überzeugt.
Sehr gern.
Und
als letztes, nicht vergessen, du hast mir am Anfang ein bisschen erzählt, was ihr mit der Entrepreneurs University schon alles auf die Beine gestellt habt. 2000 Teilnehmer kriegst du auch nicht ohne eine gute Story, und fürs nächste Jahr die 5000 erst recht nicht. Und wenn du überlegst, welche Persönlichkeiten international ihr einladet, dann siehst du, wenn du es mal durch die Brille anschaust, intuitiv schon, wie viel Mega-Storytelling ihr bereits jetzt schon macht. Und in dem Sinn sage ich Heads off, großes Kino, und euch weiter viel Erfolg. Und in dem einen oder anderen Rahmen, wo es zusammenpasst, bin ich klar gerne weiter mit dabei.
Gott sei Dank ist das hier ein Podcast und man sieht nicht, wie ich gerade erröte. Aber danke, die Blumen nehme ich an. Alex, vielen, vielen Dank dafür. Das weiß ich zu schätzen. Ja, und an der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank und bis bald.
Bis bald. Macht Storytelling, geht im Marketing auf die Überholspur. Tschüss zusammen.
Mach's gut, Alex. Ciao.
Danke dir.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.